SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Die Angriffe Russlands auf die Ukraine gehen immer weiter. Das russische Militär hat jetzt nach eigenen Angaben die strategisch wichtige Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine eingenommen. Die ukrainische Regierung äußert sich dazu bisher nicht. Allerdings hat der ukrainische Präsident Selenskyj bei seinem Besuch in Paris gesagt, dass es in der Region heftige Kämpfe gebe. Während die Kämpfe also weitergehen, trifft sich heute der US-Sondergesandte Witkoff in Russland mit Russlands Staatschef Putin. Es geht um die Bedingungen für ein Ende des Ukraine-Krieges. Aus Washington berichtet Samuel Jakisch.
Zuvor hatte Witkoff am Sonntag im US-Bundesstaat Florida den ukrainischen Unterhändler Rustem Umerov zu Gesprächen zu Gast. Diese Gespräche seien gut gelaufen, sagte am Montag die Sprecherin des Weißen Hauses in Washington. Der 28-Punkte-Plan des US-Präsidenten Donald Trump für einen dauerhaften Frieden in der Ukraine sei mittlerweile weiter ausgearbeitet worden. Details nannte die Regierungssprecherin nicht. Bei den Gesprächen vom Wochenende waren neben dem US-Außenminister Marco Rubio auch der Fondsmanager und Schwiegersohn des Präsidenten Jared Kushner dabei. Nach Moskau reist Witkoff hingegen ohne eine größere Delegation.
Vor diesen wichtigen Gesprächen in Moskau heute haben mehrere europäische Staats- und Regierungschefs der Ukraine erneut ihre Unterstützung zugesagt. Aus der Nachrichtenredaktion Martin Seiler.
Frankreichs Präsident Macron sagte nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Selenskyj, Friedensverhandlungen könne es nur geben, wenn europäische und ukrainische Vertreter mit am Tisch säßen. Bundeskanzler Merz, der telefonisch zugeschaltet war, erklärte, es dürfe keinen Diktatfrieden über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg geben. Ebenso werde man eine Schwächung oder Spaltung der Europäischen Union und der NATO nicht zulassen. Selenskyj sagte, die Gebietsfrage sei die schwierigste. Auch betonte er, dass Sicherheitsgarantien für die Ukraine unabdingbar seien.
Der Bundeswehr sind in der vergangenen Woche 20.000 Schuss Munition gestohlen worden. Unbekannte hätten die Munition aus einem zivilen Lastwagen, der für die Bundeswehr unterwegs war, entwendet, berichtet der Spiegel und beruft sich auf das Verteidigungsministerium in Berlin. Aus der Nachrichtenredaktion Moritz Kleiß.
Der Fahrer hat demnach den LKW auf einem ungesicherten Parkplatz in der Nähe von Burg in Sachsen-Anhalt abgestellt, um in einem Hotel zu übernachten. Der Diebstahl fiel erst auf, als der Mann am nächsten Tag in einer nahegelegenen Kaserne ankam. Von den fehlenden 20.000 Schuss ist rund die Hälfte 9mm Gefechtsmunition für Pistolen. Es handelt sich also um scharfe Projektile. Die andere Hälfte besteht laut dem Bericht zum Großteil aus Übungsmunition für Manöver. Aus Sicht des Ministeriums hat die zivile Spedition die Sicherheitsauflagen missachtet. Polizei und Bundeswehr ermitteln in dem Fall gemeinsam.
Bundesarbeitsministerin Baas hat sich mit Aussagen beim Juso-Kongress in Mannheim Kritik eingehandelt. Dort hatte die SPD-Chefin am Wochenende gesagt, beim Arbeitgebertag sei klar geworden, gegen wen Deutschland wirklich kämpfen müsse. Nämlich gegen Männer in ihren bequemen Sesseln und in Anzügen. Arbeitgeberpräsident Dulger nennt das einen beispiellosen Fehltritt der Ministerin und der Mittelstandsverband wird im Redaktionsnetzwerk Deutschland mit den Worten zitiert, Baas betreibe Unternehmerbashing. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia und anderen Städten im Land haben am Abend Zehntausende gegen Korruption protestiert und einen Rücktritt der Regierung gefordert. Die Demonstranten werfen der Regierung vor, mit der Mafia zusammenzuarbeiten. Aus dem ARD-Studio Südosteuropa, Oliver Schosch.
Besonders umstritten war zuletzt der Haushaltsentwurf der Regierung, der mittlerweile zurückgezogen wurde. Der Vorwurf, im Haushaltsentwurf seien Arbeitnehmer und Arbeitgeber benachteiligt gewesen, zugunsten des Staatsapparats, dem Korruption vorgeworfen wird. Die Demonstranten zogen vor die Zentrale der Partei DPS Neuer Anfang des Oligarchen Delian Pevski. Pevski wird vorgeworfen, das Justizsystem in Bulgarien in weiten Teilen zu kontrollieren und die Justiz zu seinem politischen Machtinstrument ausgebaut zu haben. Vor der Zentrale der Oligarchenpartei griff eine Gruppe Maskierter die Polizei an. Die Beamten setzten Tränengas und Schlagstöcke ein. Es gab mindestens 10 Festnahmen und mindestens 3 Verletzte.
Die Stadt Sindelfingen steht vor einem riesigen Haushaltsloch. Ihr fehlen nächstes Jahr nach eigenen Angaben über 70 Millionen Euro. Deshalb müsse eine sogenannte Haushaltssperre erlassen werden, heißt es von der Stadtverwaltung. Felix Wnuck.
Die Stadt befindet sich in einer strukturellen Krise, sagt der Sindelfinger Oberbürgermeister Markus Klemann. Durch Probleme in der Automobilindustrie würden die Gewerbesteuereinnahmen stark einbrechen. Laut der Stadt Sindelfingen bleiben noch etwas weniger als ein Viertel der Steuern übrig. Statt mit knapp 130 Millionen rechnet die Stadt nur noch mit etwa 30 Millionen Euro. Dadurch steigt das gesamte sogenannte Haushaltsdefizit auf über 70 Millionen Euro, mehr als doppelt so viel als gedacht. In solchen Fällen muss eine Haushaltssperre erlassen werden. Nur noch in dringend notwendigen Fällen darf dann Geld ausgegeben werden. Der Gemeinderat werde voraussichtlich am 9. Dezember die Sperre beschließen. Durch die sinkenden Einnahmen muss die Stadt aber weniger Geld an Bund und Land abgeben. Die Prognose für die Jahre 2027 und 2028 ist deshalb positiver.
Der Kreis Ahrweiler bekommt ein neues mobiles Hochwasserschutzsystem. Wie der Umweltausschuss bekannt gab, kostet das System etwas über 200.000 Euro und wird über das Spendenkonto Hochwasserhilfe des Kreises finanziert. SWR-Reporter Christian Giese-Kessler erklärt, was das für ein System ist.
Also im Prinzip sind das Hochwasserschutzwände, wie wir das zum Beispiel von Rhein und Mosel auch kennen. 2 Meter hoch, einige Meter breit. Nur sind diese Schutzwände mobiler einsetzbar. Sie brauchen keine extra Halterungen, sondern können im Prinzip überall kurzfristig aufgestellt werden. Der Clou, die Wände sind so konstruiert, dass sie sich bei steigendem Wasserdruck im Boden immer stärker verankern. Alles in allem können mit dem neuen System 1,3 Kilometer Ufer abgesichert werden. Nach Angaben der Kreisverwaltung wollen sich auch einige Kommunen anschließen und sich eigene mobile Schutzwände kaufen, die dann mit dem neuen System kompatibel sind.
Eine Rotte von etwa 10 Wildschweinen hat am Abend in Hatzenbühl in der Südpfalz randaliert. Wie die Polizei berichtet, gingen viele Notrufe ein, in denen Anwohner von aggressiven Wildschweinen an immer neuen Stellen im Ort berichteten. Einige Tiere seien in private Höfe eingedrungen, andere hätten Autos beschädigt. Ein Schwein habe einen Unfall verursacht. Zu Hilfe gerufene Jäger hätten schließlich 4 Tiere erlegt, die anderen Wildschweine seien schließlich in den Wald zurückgetrieben worden. Die deutschen Basketballer haben ihr WM-Qualifikationsspiel gegen Zypern gewonnen mit 83-64. Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2027 in Katar eine Pflichtaufgabe für den Titelverteidiger. Aber keine einfache, berichtet ARD-Sportreporterin Anke Fieler.
Wie schon gegen Israel musste das Team ohne die NBA-Profis Dennis Schröder, Franz Wagner und Tristan da Silva auskommen. Zudem verzichtete der Bundestrainer gegen Außenseiter Zypern auf die 3 verbliebenen Europameister im Kader, auf Hollatz, da Silva und Bonga, die durch die Euroleague zusätzlich belastet sind. Es wurde eine unerwartet knifflige Partie für das deutsche Team gegen den klaren Underdog. Das umformierte deutsche Team tat sich schwer und hatte Abstimmungsprobleme. Zur Halbzeit führte Deutschland knapp mit 42-39.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute bleibt es in Rheinland-Pfalz bei den meisten wolkig. Nördlich der Nahe fällt ab und zu Regen. In Baden-Württemberg ist es dagegen teils sonnig. In den Niederungen bleibt es aber auch hier länger neblig und grau. Maximal 3 Grad gibt es in Nürburg und in Monschau. Bis zu 11 Grad werden es heute in Haslach und auch in Offenburg.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Wer jung ist, dem steht die Welt offen, eigentlich. Aber viele junge Menschen haben den Eindruck, sie bekommen gerade eine ziemlich schwere Last aufgeladen von den Älteren. Die Rente. Die Aussicht, viel zahlen zu müssen für die Boomer-Generation, lange arbeiten zu müssen und voraussichtlich einmal trotzdem weniger zu bekommen, die treibt viele um. So etwa diese Studierenden auch in Freiburg.
Klar, es ist besorgniserregend und man möchte sich keine Gedanken drüber machen, was ist, wenn ich 65, 70, 80, 85, was weiß ich bin und plötzlich mit so wenig Geld dastehe, dass ich meine Wohnung nicht mehr leisten kann oder mir kein Essen mehr kaufen kann.
Man kriegt ja mit, dass die Jugend von heute, also dass die sagen wir mal so 20 sind und so, dass die keine Sicherheit auf eine staatliche Rente haben.
Ich habe so ein bisschen im Kopf, dass man möglichst früh eigentlich anfangen müsste, schon Rücklagen zu schaffen, weil wir gesetzlich nicht mehr wirklich abgesichert sind.
Also ich glaube schon, dass die Rente alleine später nicht mehr reichen wird, zumindest wenn das System jetzt so weiterläuft, wie es das gerade tut.
Sorgen um ihre Rente machen sich also diese Studierenden in Freiburg. In Umfragen ist eine große Mehrheit der Ansicht, dass die Rentenpolitik zu stark zulasten der jüngeren Generation geht. Das sagen übrigens auch viele über 60-Jährige. Was bedeutet das für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft? Rüdiger Maas ist Vorstand des Instituts für Generationenforschung in Augsburg. Herr Maas, dass das Thema Rente die jüngere Generation so sehr beschäftigt, hat es das früher überhaupt schon gegeben?
Nee, in dem Ausmaß nicht, aber die jungen Menschen hören das halt jeden Tag in den Medien, aber auch von ihren Eltern und Großeltern, also auch von Menschen, die in der Rente sind, die ebenfalls sagen, das, was sie jetzt ausbezahlt bekommen, reicht überhaupt nicht hinten und vorne. Und wenn ich jetzt als junger Mensch weiß, dass ich noch weniger bekomme, habe ich ja eigentlich mehr oder weniger gar keine Zukunftsprognose langfristig gesehen.
Es gibt auch noch viele andere Themen, Klimawandel, Krieg und Frieden, Wohnraummangel etc. Trotzdem ist das Thema Rente bei den Jüngeren gerade sehr dominant. Woran liegt das?
Na, das liegt jetzt an den Beschlüssen. Das ist jetzt wieder aufgeploppt. Aber die Alterskohorte, die Sie jetzt befragt haben, Freiburg, sind ja auch diejenigen, die jetzt dann bald in die Arbeit eintreten werden. Und die treten dann in einen Weg ein, wo sie wissen, dass sie am Ende eben nichts rausbekommen, sondern erstmal nur einzahlen, weil da das System erstmal so gar nicht geändert worden ist, dass junge Menschen dann in irgendeiner Form auch eine vernünftige Rentenperspektive haben.
Jüngere und ältere Generationen sind sich in diesem Punkt ja erstaunlich einig. Die Rentenpläne sind nicht gerecht, weil sie zulasten der Jüngeren gehen. Dass es diese Einigkeit gibt, macht es das für die junge Generation wiederum vielleicht auch schwierig, sich gegen die ältere Generation aufzulehnen?
Naja, vor allem verstärkt es dann nochmal die Befürchtung der jüngeren Menschen, wenn die Älteren das schon ungerecht finden, dann potenziert sich das eben noch stärker. Also man muss ja einen ganz neuen Hebel ansetzen, man muss vielleicht auch bestimmte Generationen aussparen von dem System und nochmal neu kalibrieren, nochmal neu ansetzen, um da dann auch zukunftsfähig zu sein. Weil das ist genau das Problem. Also es wirkt dann immer so, dass die Zukunft halt immer mehr oder weniger für die Jüngeren halt einfach viel, viel schwieriger ist, als es für die Älteren der Fall war. Und das ist ähnlich wie bei der Klimakrise oder dergleichen. Es geht immer, dass die Zukunft quasi so düster ausschaut. Und das ist das, was wir eben an jungen Menschen jeden Tag vermitteln.
Aber wenn Sie sagen, dass man bestimmte Generationen aussparen muss, was meinen Sie genau damit?
Naja, man könnte jetzt zum Beispiel für alle, die jetzt auf die Welt kommen, also für alle Neugeborenen, das sind 660.000 ungefähr, könnte man jetzt ja ein ETF oder ein Fonds oder irgendwas anlegen, wo dann die Regierung jedes Jahr mehr als 1.000, 2.000 Euro pro Person zahlt. Das ist immer noch weniger als die 87 Milliarden, was sie jetzt an der Rente nachschießen. Dann hätte man jetzt die sogenannte Generation Beta, die jetzt eben auf die Welt kommt, die hätte man schon mal ausgespart. Das heißt, man muss sich um die schon nicht mehr Sorgen machen, weil die eben da diese Fondsrente haben. Dann könnte man alle Menschen, die jetzt in den Arbeitsmarkt kommen, eben nicht mehr verbeamten. Das heißt also auch hier haben wir dann mehr Einzahler, die dann nochmal da das Rentensystem mehr mitstrukturieren. Oder auch die ganzen Selbstständigen, die könnte man jetzt eben auch in die Rente mit reinnehmen. Dann hätte man jetzt zum Beispiel schon diesen Brocken weg und wir hätten jetzt nur noch eine kleinere Kohorte, um die wir uns kümmern müssten. Und da könnte man vielleicht ganz andere Logik ansetzen. Also wenn wir hier in Generationen denken, könnte man vielleicht eine höhere Rentengerechtigkeit erzielen.
Rüdiger Maas, Gründer und Vorstand des Instituts für Generationenforschung in Augsburg. Und morgen spreche ich in unserer Serie dann mit einer Beraterin darüber, für wen es sich lohnt, im Ruhestand weiterzuarbeiten.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der Moment der Wahrheit rückt näher für die schwarz-rote Koalition. Kanzler Merz hält an einer Abstimmung über das Rentenpaket am Freitag fest. Dann wird sich zeigen, wie eins die Koalition tatsächlich ist. Einen Testballon gibt's heute schon. In der Union wird eine Probeabstimmung stattfinden. Uli Haug.
Danach dürfte klar sein, ob es eine Regierungsmehrheit für das umstrittene Rentenpaket geben wird. SPD-Chefin Bärbel Baas knüpfte das Fortbestehen der Koalition mit der Union an eine erfolgreiche Abstimmung über das Rentenvorhaben. Der Druck auf die 18 jungen Unionsabgeordneten ist also hoch. Die junge Gruppe bleibt grundsätzlich hart, hält das Rentenpaket weiterhin für nicht zustimmungsfähig. Gleichzeitig lässt man den Abgeordneten aber eine Hintertür offen. Denn jedes Mitglied solle selbst entscheiden, wie es im Bundestag abstimmt, heißt es in einer Erklärung.
Noch vor der Fraktionssitzung der Union heute in Berlin ist Bundeskanzler Merz erstmal in Erfurt. Denn auch über ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt hat Kanzler Merz immer noch nicht in allen Bundesländern Hallo gesagt. Heute also sein Antrittsbesuch in Thüringen, passend zur Weihnachtszeit, findet Oliver Neuroth.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Darüber, dass ein Antrittsbesuch erst nach 7 Monaten stattfindet, haben wir an dieser Stelle ja schon mal philosophiert. Es ist zu spät und der Kanzler zeigt den Bundesländern damit, dass sie aus seiner Sicht nicht ganz so wichtig sind wie Frankreich oder Polen, wo Merz gleich am Tag nach seiner Wahl aufgeschlagen ist. Nun ja, dass er heute endlich nach Erfurt kommt, in die Landeshauptstadt Thüringens, ist terminlich immerhin passend. Es weihnachtet ja schon sehr, so wird der Kanzler laut Plan um 12.40 Uhr einen Thüringer Stollen anschneiden für schöne Klischeefotos. Stollenanschnitt heißt das offiziell im Programm. Wahrscheinlich wird Merz auch ein Stück Stollen probieren und sein Team hofft dann, dass er keine Anspielung zu einer seiner letzten Auslandsreisen macht. Denn Stollen wird der Kanzler wahrscheinlich genauso wenig wie deutsches Brot am Frühstücksbuffet in Luanda oder in Belém gefunden haben. Aber er kann ja ein Stollen nach Berlin mitbringen für die junge Gruppe der Unionsabgeordneten. Mit Leckereien lassen die sich vielleicht doch noch milde stimmen für die Abstimmung über die geplante Rentenreform.
Gedanken von Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth. Überall in Deutschland werden momentan Straßen neu asphaltiert, Bahnstrecken ausgebaut oder Brücken neu geplant. Die dreistelligen Milliardenbeträge, die von der Bundesregierung dafür eingeplant sind, müssen ja auch irgendwie verbaut werden. Viele Projekte stecken aber noch in der Planungsphase. Genau deswegen will Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU am Mittag den Startschuss für alle baureifen Straßenprojekte geben. Unser Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann berichtet.
Verkehrsminister Schnieder von der CDU übergibt den Ländern und der Autobahn GmbH eine schriftliche Baufreigabe. Damit können die Bagger rollen und die Straßenbauarbeiten beginnen. Vor wenigen Monaten standen viele Projekte noch auf der Kippe. Der Grund: eine milliardenschwere Finanzierungslücke. Das Bundesverkehrsministerium warnte vor dem Stopp bereits baureifer Vorhaben. Union und SPD einigten sich dann im Oktober, zusätzliche Mittel in Höhe von 3 Milliarden Euro bis 2029 für den Straßenbau zur Verfügung zu stellen. Für Verkehrsminister Schnieder ist die Baufreigabe ein starkes Zeichen für die Zukunft der Mobilität in Deutschland. Umweltverbände dagegen kritisieren viele der Projekte. Die Bundesregierung fördere mit dem Neu- und Ausbau von Straßen den CO2-Ausstoß und zerstöre Natur.
Die neue Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei nimmt heute ihren Dienst auf. Am Mittag wird sie Bundesinnenminister Dobrindt im brandenburgischen Ahrensfelde vorstellen. Aus Berlin Philipp Eckstein.
Die Bundespolizei soll in die Lage versetzt werden, effektiv gegen unbefugte Drohnen im Luftraum vorzugehen, zum Beispiel über Flughäfen. Details zur Größe und den künftigen Einsatzorten der Drohnenabwehreinheit wollte eine Sprecherin des Innenministeriums im Vorfeld noch nicht nennen. Sie kündigte allerdings an, dass die neue Einheit ein Baustein einer gesamtstaatlichen Drohnenabwehrstrategie sein werde. Ein weiterer wird bald hinzukommen. So soll noch in diesem Monat das gemeinsame Drohnenabwehrzentrum von Bund und Ländern die Arbeit aufnehmen.
In Tübingen beginnt heute das größte Schokoladenfestival Deutschlands, die Schokolad. Bis Sonntag verwandelt sich die Tübinger Altstadt in ein Mekka für Schokofans. Anne Schmidt.
Rund 90 Schokolatiers und Manufakturen aus über einem Dutzend Länder präsentieren ihre Kreationen, von edlen Pralinen bis zu fair gehandelter Schokolade. Doch die Freude hat ihren Preis. Dieses Jahr müssen Besucherinnen und Besucher wegen der zuletzt überdurchschnittlich stark gestiegenen Importpreise für Schokolade tiefer in die Tasche greifen. Die Veranstalter des Schokofestivals setzen auf Nachhaltigkeit und Kreativität, etwa durch Projekte wie Schüler machen Schokolade, bei dem Jugendliche direkt mit Kakaobauern aus Ecuador zusammenarbeiten.
Im Fußball geht es heute in der Nations League weiter. Die deutschen Frauen müssen gegen Spanien ran. Henrik Lückhoff schaut voraus.
Der erste Titel seit 9 Jahren soll her für die deutschen Fußballerinnen. Dafür müssen die DFB-Frauen eine ähnlich starke Leistung bringen wie im Hinspiel am Freitag. Nur an der Abschlussschwäche vor dem Tor müssen sie arbeiten. Nachdem die Spanierinnen mit ihren vielen Weltklasse-Spielerinnen im Hinspiel über weite Strecken enttäuschten, erwartet Bundestrainer Christian Wück nun in Madrid wütende Gastgeberinnen. Das Ziel müsse sein, ein frühes Gegentor zu vermeiden. Je länger die Null stehe, desto größer seien die eigenen Chancen, so Wück. Für das Spiel im 70.000 Zuschauer fassenden Estadio Metropolitano sind alle deutschen Spielerinnen fit. Spanien muss auf die dreimalige Weltfußballerin Aitana Bonmati verzichten.
Und noch kurz zum Handball. In der Hauptrunde der Weltmeisterschaft trifft Deutschland auf Montenegro und Spanien und heute auf Überraschungsteam Färöer. In Dortmund geht es am Abend um das Viertelfinalticket. Thorsten vom Wege.
Markus Gaugisch, der deutsche Trainer, warnt vor zu großer Lockerheit. Er hat die Truppe aus dem hohen Norden studiert und festgestellt, dass sie einen ziemlich unorthodoxen Handball spielt. Im Angriff gern mal die eigene Torhüterin rausnimmt und mit 7 Feldspielerinnen agiert.
Ambitioniert für uns eine Aufgabe. 7-6, das sehr flexibel ist. Ansonsten vom Spielstil ähnlich wie Island. Sehr unangenehm rennen, sehr, sehr viel kämpfen, gehen Lücken an. Also das ist, glaube ich, ein Dritter aus Gegnergruppe, der wirklich Qualität hat.
Gegen Island langte es zum Auftakt für die Deutschen nach nervösem Beginn aber trotzdem noch zu einem deutlichen Sieg. Gelingt er heute auch gegen die Färingerinnen, die bei ihrer ersten WM-Teilnahme mit dem Einzug in die Hauptrunde schon eine Menge erreicht haben, steht das Tor zum Viertelfinale für die Gastgeberinnen zumindest schon einen Spalt breit offen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.